herzliches Grüß Gott wieder zur 100. Lehreinheit der Bibelschule für Menschenspezialisten. Neutestamentliche Lebensschule für jeden Menschen. Wichtig zu wissen, wie Reich Gottes funktioniert. Und wir haben die letzten beiden Stunden uns schon mit dem Thema beschäftigt. Das Fundament des Wohlstandes. Gott will, dass der Leib Christi nicht in Armut dahin vegetiert, sondern einen Wohlstand hat, in dem es ihm wohl ergeht und in dem er ein Segen sein kann für diese Welt da draußen. Wir sollen ein Segen sein für die Welt da draußen. Nicht, wir müssen ständig bei der Welt Geld betteln, damit wir Reich Gottes bauen können. Das ist verkehrt. Wir sollten ein Segen sein. Wir sind berufen zum Segnen. Wie sollen wir segnen, wenn die Welt, wenn wir nichts haben, was die Welt interessiert? Wir dürfen uns nicht finanziell abhängig machen von ungläubigen Menschen. Stellt euch Kerzenkraut in der Schrift. Kerzenkraut in diesem Wort Gottes. Wir haben die letzte Stunde aufgehört mit der Frage, wenn deinem Geben keine Ernte folgt. Wir haben in der letzten Stunde sehr viel über Geben, Saat und Ernte gesprochen. In Reinvestment in den Leib Christi. Denn das, was du gibst, ist das, was du bekommst. Ergebnis, wenn du willst, musst du geben. Wenn du ein Ergebnis willst, musst du geben. Es heißt nicht Ernehmnis, sondern Ergebnis. Immer dasselbe Prinzip. Wer reichlich gibt, wird reichlich empfangen. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Reichlich, reichlich. Gehen wir zum Lukas Kapitel 6, Vers 38 zum Beginn. 6, Vers 38. Gebt, dann wird euch gegeben werden, in reichem, vollem, gehäuftem, überfließendem Maß wird man euch beschenken. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Ein Wort, was wir zu tun haben. Geben. Über 30 Worte, die das Ergebnis beschreiben. Wir müssen die Prinzipien Gottes einfach kennenlernen, mein Freund. Und wir haben aufgehört mit dem Statement, wenn deinem Geben keine Ernte folgt und du immer weniger hast nach dem Geben, dann stimmt was nicht mit dem Ackerboden. Dann schmeißt du deine Gabe wohin, wo keine Fruchtbarkeit gibt. Und es könnte natürlich auch dein eigenes Herz sein. Ein verbittertes Herz. Ein verhärtetes Herz. Ein unvergebenes Herz. Und darum haben wir gelesen in Matthäus 5, wo Jesus sagt, wenn du deine Gaben bringen möchtest und es fällt dir ein, dass du gegen jemanden was hast oder dein Bruder etwas gegen dich hat, geh hin, versöhne dich zuerst, vergebt einander. Und dann komm und bring dein Saatgut auf den Ackerboden. Okay, ein weiterer wichtiger Punkt. Für einen Sohn Gottes ist Betteln eine Schande. Wieso soll ein Sohn Gottes, der der Eigentümer ist und der Erbe ist, betteln gehen und das noch in der Welt da draußen? Finanziell von der Welt abhängig sein. Freund, wenn der Herr Porsche erfährt, dass sein Sohn betteln geht, Geld woanders herholen möchte als von seiner Familie, hat er sicher keine Freude als Vater, oder? Du weißt, wie viele Christen das gibt, die betteln? Die Bettelbriefe schreiben? Bettelbriefe? Ja, ist okay, du präsentierst dein Projekt. Du sagst den Menschen, was du gerade tust. Die Menschen erleben, was du tust und du investierst in den Dienst. Das ist spitze. Gut angeboten. Aber dass Christen von der Welt finanziell abhängig sind und dazu noch betteln geben müssen, damit sie einen Kredit kriegen oder ihnen jemand etwas schenkt, damit hat der Vater, der der Eigentümer des Universums ist, ganz sicher keine Freude. Ganz sicher keine Freude. Weiterer wichtiger Punkt. Stimmt dein Geld mit Gott überein? Stimmt dein Geld mit Gott überein? Geld hat eine Stimme. Geld spricht. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Geld hinfließt, damit verrätst du, wo deine Prioritäten sind. Ich habe schon so oft gesagt, wenn ich dich kennenlernen möchte näher, wie du wirklich bist, dann möchte ich gern dein Bankkonto sehen. Aber nicht, wie viel Geld du hast, ist überhaupt nicht wichtig. Sondern was tust du mit dem Geld, was du hast? Denn für gewisse Dinge hast du immer Geld. Für andere Dinge hast du keins. Das heißt, dein Götze, dein Gott ist dort, wo das Geld hinfließt. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo deine Schätze hinfließen, dort ist auch dein Herz. Hat Jesus gesagt. Dort liegen auch deine Prioritäten. Geld kann sprechen. Geld hat eine laute Stimme. Laute Stimme. Brauchst nur in die Wirtschaft schauen, wie laut Geld sprechen kann, wenn es um Bestechungen geht. Oder andere Ankündigungen, wo es um Geld geht, und auf einmal ist alles möglich. Geld oder Stimme? Geld kann sprechen. Wofür hat ein Mensch Geld? Das ist sein Herz. Okay? Nur damit du weißt, woran man das erkennt. Frag einen Menschen, wenn du ihn näher kennenlernen möchtest, was er in seiner Freizeit tut. Dann weißt du, mit wem du es zu tun hast. Wo ist deine Zeit? Zeit ist Talent. Zeit ist Energie. Wohin fließt sie? Zeig mir deinen Terminkalender. Zeig mir, was du zu Wochenende tust in deinem Kalender. Und ich sage dir, wer du bist, wo deine Prioritäten liegen. Ein Unternehmer in einem meiner Seminare hat einmal gesagt zu mir, das ist Jahre her, das Wichtigste in meinem Leben sind die Kinder. Leider habe ich keine Zeit für sie. So wenig Zeit für sie. Dann habe ich einen Terminkalender gesehen, habe gesehen, das geht jede Woche zweimal noch mit der Golf spielen. Das heißt, sein Götze war Golf. Und nicht seine Kinder waren das Wichtigste. Golf war ihm wichtiger. Wenn so ein Mensch sagt, das Wichtigste in meinem Leben sind die Kinder, meine Familie ist wichtig in meinem Leben, aber Zeit habe ich keine, dann lügt er auch in anderen Dingen. Geld hat eine Stimme, dein Kalender hat eine Stimme. Und wenn ich wissen möchte, wer du in 5 Jahren bist, dann schaue ich mir an, welche Botschaften du dir heute hineinziehst. Welche Videos, welche Audios und welche Bücher du liest und, und. Dann weiß ich, mit wem ich zu tun habe. Dein Input bestimmt den Output. Input 2021, Output 2022, 23, 24, 25. Input bestimmt den Output. Das sind die wichtigsten Dinge. Was tust du mit deinem Geld? Offenbart, wo deine Prioritäten liegen. Was tust du mit deiner Zeit? Offenbart, wo deine Prioritäten liegen. Was ziehst du hinein? Daran erkenne ich, was aus dir wird. Was aus dir wird? Input bestimmt den Output. Du bist heute ein Herr Diplom-Ingenieur, weil du jahrelang Diplom-Ingenieur hineingezogen hast von deinem bestimmten Fachbereich. Input, Output. Gut. Weißt, dein Geld hat deine Stimme. Stimmt dein Geld mit Gott überein? Mit dem Wort Gottes überein? Übereinstimmung ist nämlich mit Gott. Übereinstimmung mit Gott ist der Schlüssel für ein erfülltes Leben. Wenn zwei eins sind, können sie bitten, was sie wollen, sie werden es empfangen. Wenn du eins bist mit dem Vater im Himmel, dann passieren Dinge in deinem Leben. Wenn du eins bist mit deiner Frau, mit deinem Mann, wirklich eins, nicht nur vereinigt, eins ist was anderes. Dann kannst du bitten, um was du willst. Gott stellt sich dazu. Er ist der Dritte im Bunde. Ehe heißt einer, dann ist der Herr und eine Ehe. Der Herr ist die Mitte von einer Ehe. Darum heißt es Ehe. Und dann passieren die Dinge. Dann erlebst du etwas, was du in einer Partnerschaft, einer normalen Partnerschaft, wo jeder 50-50 gibt, nicht erleben kannst. 100, 100. Du 100, deine Frau 100 und der Herr in der Mitte. Nichts wird dir unmöglich sein. Übereinstimmung mit Gott ist der Schlüssel für ein erfülltes Leben. Stimmt die Stimme deines Geldes mit Gott überein? Fließt das Geld dorthin, wo deine Prioritäten liegen? Ist deine Priorität Reich Gottes, Tempelbau? Dann wirst du ein herrliches Leben vor dir haben. Dies erzählen sonst da draußen in der Welt nicht. Die religiöse Welt gehört ja zum Weltsystem. Es wird uns ja nicht erzählt. Religion ist nicht vom Reich Gottes. Religion hat kein Interesse daran, dass Menschen in der Fülle der Herrlichkeit Gottes leben. Religion ist eine Selbsterlösungsphilosophie. Du musst, du musst, du musst. Und die Leute wundern sich, warum keiner mehr kommt. Übereinstimmung mit Gott. Dein Sprechen und dein Handeln muss mit Gott übereinstimmen. Wenn das nicht der Fall ist, erwarte nicht, dass er das für dich bestimmte Geld auch freisetzt. Gott hat jede Menge Geld für dich bereitet. Er setzt es dann frei, wenn du in Übereinstimmung mit ihm sprichst und in Übereinstimmung mit ihm handelst. Wenn du und Gott eins sind im Sprechen, eins sind im Handeln, dann beginnen die Dinge zu laufen. Bist du ein guter Haushalter, ein Verwalter? Investierst du auch gut als Verwalter? Wohin investiert ein guter Verwalter? Wohin würde der investieren, der dir das alles anvertraut hat? Er würde einmal zuerst investieren in Evangelisation, Austausch, Geld gegen Seelen. Du bringst den Menschen eine Botschaft. Geht hin in alle Welt und bringt den Menschen eine gute Nachricht. Geht hin in alle Welt und bringt den Menschen die frohe Botschaft. Geht hin in alle Welt. Holt, geht ins Gebirge, schafft Holz dabei und baut den Tempel wieder auf. Das zweite, investiere in Menschen. Investment in Menschen. Bleiben wir mal im ganz normalen, natürlichen, wirtschaftlichen Bereich. Ein Unternehmer, der in Aufbau von Persönlichkeiten investiert. Ein Unternehmer, der in seine Mitarbeiter investiert, damit sie einzigartige Persönlichkeiten werden, hat eine riesige Chance, zum besten Unternehmen in seinem Bereich zu werden. Ein Unternehmer, der investiert in die Mitarbeiter, nicht die Mitarbeiter benutzt für egoistische Ziele. So billig wie möglich zahlen und alles für sich behalten, darauf liegt der Segen Gottes sicher nicht. Gott liebt nämlich deine Mitarbeiter genauso wie dich. Also ein guter Haushalter investiert immer in Menschen. In das Herbeischaffen von Baumaterial für den Tempel und Investment in den Menschen, um ihn aufzubauen zu einer einzigartigen Persönlichkeit im Leib Christi. Das ist das, wo wir investieren sollen. Dort, wo das geschieht, dorthin spende. Wo das geschieht, wo Menschen gestärkt werden, aufgebaut werden, zu einzigartigen Persönlichkeiten. Weißt, Geld ist ja nicht das Problem. Geld gibt es ja genug. Es gibt so viel Geld da draußen. Ich habe gerade wieder ein paar Milliarden vorbeifliegen gesehen Richtung Süden. Warum Geld bei dir nicht Halt macht, liegt nicht am Geld, sondern an unserem Denken. Verstehst, Geld ist nicht das Problem. Das Problem ist unsere Art von Haushalterschaft. Wie gehen wir damit um? Das Problem ist unser Denken, unser falsches Denken über Geld. Aber Geld ist nicht das Problem. Das Problem ist erstens die Art von Haushalterschaft, zweitens bei manchen das fehlende Know-how. Du möchtest, dass Gott dich segnet, bist da am richtigen Weg, aber du tust Dinge, wo dir dein Know-how fehlt. Du musst auch in dich investieren. Deine Ausbildung zur Persönlichkeit. Persönlichkeiten haben Anziehungskraft. Persönlichkeiten mit Know-how haben noch größere Anziehungskraft. Es sind die Menschen, die anziehen oder abstoßen. Aber wenn du jemanden mit deiner Persönlichkeit anziehst, aber der stellt dann fest, aber auskennen tust du nicht bei dem, was ich von dir jetzt bräuchte, an Problemlösung, dann muss er wieder woanders hingehen. Daher ist es so wichtig, dass Menschen sich die Frage stellen, wo muss ich in mich investieren? Vielleicht mein Talent optimieren, mein Talent kultivieren, mein Talent stärken, mein Talent optimieren. Vielleicht muss ich in mich investieren, damit ich wirklich ein Segen sein kann für andere Menschen. Du kannst nicht sagen, Herr, segne mich, segne mich, Herr, segne mich. Aber du sitzt vom Fernsehapparat, investierst nicht in dein Know-how. Investierst nicht in deine Problemlösungsfähigkeit. Du investierst nicht in dein Talent. Du sagst jetzt vielleicht, ja, das würde ich eh gern tun, aber der Chef zahlt ja nicht. Freund, sei froh, dass der Chef nicht zahlt. Denn ein Mensch, der immer nur dann Fortbildung macht, wenn der Chef dafür zahlt, der kommt nie weit. Du investierst doch in dich und nicht für einen Chef. In deine Persönlichkeit investierst du. Oder du hast vielleicht eine fehlende Zielgruppenkenntnis. Du kennst vielleicht schon deine Zielgruppe, aber du weißt noch viel zu wenig über deren Nöte. Du gehst lieber zu einem Vertriebsseminar. Wie kann ich dir etwas aufs Auge drücken? Freund, das funktioniert auf Dauer nicht. Du musst die Nöte deiner Zielgruppe kennenlernen. Wie kann ich den Nöten dieser Menschen begegnen? Gott schickt uns zu den Menschen, weil wir ihren Nöten begegnen sollen. Investierst du in dich? Investierst du Know-how in dich, Fähigkeit in dich? Investierst du Zielgruppenkenntnis? Wie gut kennst du die Menschen, die du Kunden nennst? Wie gut kennst du sie wirklich in ihren Nöten und Bedürfnissen? Tust du wirklich was dafür, dass du die Zielgruppe, die Gott dir anvertraut hat, die Art von Kunden, die dich brauchen, wirklich kennenlernst in ihren Herausforderungen und Nöten, um deren Bedürfnissen begegnen zu können? Ein guter Unternehmer tut das. Er ist ein guter Verwalter. Er weiß, dass das Firma Gott gehört und nicht ihm. Er weiß, dass er die Firma anvertraut bekommen hat, um sie zu verwalten. Er holt sich das Know-how, wenn es ihm fehlt, das er braucht, um noch bessere Problemlösungen hervorzubringen. Und er lernt seine Kunden immer besser kennen. Das ist das, was die Aufgabe eines Unternehmers ist. Und wenn du das verstanden hast und wir Gott sagen, okay, dort kann ich Menschen hinschicken. Auf einmal stehen die Kunden vor der Tür und sagen, bitte lass mich unterschreiben. Auf einmal hast du Wartelisten in deinem Geschäft. Weil Gott dir Menschen schickt. Bist du bereits beschäftigt damit, das Geld auszugeben? Jetzt fängt das Problem an. Aber in deinem Gedankenwelt denkst du schon an das, wie du das verwendest. Du bist bereit zu arbeiten, um Geld zu verdienen, aber du denkst in erster Linie daran, was du dann tun wirst mit dem Geld. Was kann ich mir dann leisten? Was kann ich dann auf Urlaub hinfahren? Was kann ich dann für Auto kaufen? Und. Freund, das ist auch nicht das Richtige. Du musst immer daran denken, was haben andere Menschen davon? Was haben meine Mitarbeiter davon, dass ich ihr Chef bin? Was haben meine Kunden davon, dass, wenn sie bei mir kaufen? Und dann kommt das Geld über dich und dann kannst du auf Urlaub gehen. Aber wenn du vorher schon die ganze Gedankenwelt in dir mobilisierst, um an einen Urlaub zu denken, den du gar nicht leisten kannst, weil du aber Geld verdient hast, wirst du nicht weit kommen. Oder das ganze Jahr auf das neue Auto denkst, das du kaufen wirst, sobald du 100.000 Euro hast, aber du hast die 100.000 Euro gar nicht und denkst schon immer dran, an das Auto, Freund, du vergeudest Energie. Wir sind fokussiert auf die Menschen, die Gott uns anvertraut hat. Geld ist nicht das Problem. Unser Denken über Geld ist das Problem. Was suchst du? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Worauf fokussierst du? Wenn ein Mensch auf Geld verdienen fokussiert, wird er arm bleiben. Wir fokussieren zuerst darauf, wie werde ich eins mit dem Vater. Wir suchen die Nähe Gottes mehr und mehr. Das ist unser erster Fokus. Wir suchen die Nähe Gottes mehr und mehr, um mit einem eins zu werden. Leib Christi. Christus das Haupt, wir sein Leib. Uns zu erfüllen mit dem, der das All ganz und gar beherrscht. ist der erste Fokus. Das zweite ist dann schon relativ automatisch. Wir fokussieren dann auf die Menschen dieser Welt, die Gott uns anvertraut, unsere gottgegebene Zielgruppe. Und wir suchen die Zielgruppe, denen wir wirklich helfen können. Nicht nur, weil wir Geld verdienen wollen, sondern wir wollen zuerst segnen, dann können wir gesegnet sein. Wir lösen zuerst ein Problem und dann können wir Rechnung schreiben. Nicht schon an die Rechnung denken. Ja, ich weiß, es gibt Situationen im Leben, da ist ziemlich eng. Ich bin jetzt 55 Jahre Unternehmer. 55 Jahre mit 100 Mitarbeitern, ich habe alle Fehler selbst gemacht. Ich weiß, es gibt Situationen, da schreist du buchstäblich danach, dass du wieder Rechnung schreiben kannst. Ich weiß das. Aber je mehr du danach schreist, umso schwieriger wird es. Je mehr du dich aber mit den Menschen beschäftigst, denen dich Gott schickt, umso mehr hilft dir Gott dabei, diese Menschen zu erreichen, denen du ein Segen sein kannst. Und dann wirst du automatisch reich. Verstehst du, wenn die Kunden dir nachlaufen, läuft dir das Geld noch. Die einzige Gruppe von Menschen, die Geld bringt, das du nie zurückzahlen musst, nennt man Kunde. Wenn du auf den Kunden fokussierst, als Mensch mit seinen Nöten, die ich ihm beseitigen kann, ausfüllen kann, wenn du auf das fokussierst, wirst du ein hochinteressanter Anbieter am Markt. Und wir müssen umdenken. Einfach umdenken. Wir fokussieren in erster Linie auf die Einheit mit dem Vater als Leib Christi. Und dann zeigt er uns, wer für uns die Zielgruppe ist. Und wenn er sieht, dass die Zielgruppe, die er zu uns schickt, wirklich gesegnet wird durch uns, mit der Hilfe Gottes gesegnet wird uns, schickt er uns immer mehr Kunden. Okay? Logisch. Jeder gute Unternehmer weiß das. Er kennt vielleicht nicht die Prinzipien, dass die Prinzipien alle hier drinnen stehen. Das beste Leadership-Buch, das es gibt, oder das einzige, besser gesagt, Leadership-Buch, das es gibt. Aber das lesen ja die meisten nicht. Aber sie haben Hausverstand. Viele haben aus Hausverstand wissen sie das. Die Bibel ist voller Hausverstand. Gesunden Menschenverstand, auf gut Deutsch. Wie überwinde ich Habsucht, haben wir schon besprochen in der letzten Stunde. Durch Geben, durch Großzügigkeit, durch Loslassen. Lass los von den eigenen finanziellen Zielen. Freunde, wenn ich das schon höre, dass Kollegen von mir am säkularen Markt ständig von den finanziellen Zielen reden und die Leute dann ständig unter Druck bringen, dass sie mit Druck erreichen müssen, diese Ziele zu erreichen mit den finanziellen, Freunde, es wird immer schwieriger. Denn je mehr Druck du einsetzt, um deine finanziellen Ziele zu erreichen, umso mehr mögliche Kunden ziehen sich zurück, weil sie diesen Druck nicht wollen, den du machst. Du machst dir den Druck selber aufgrund deiner Ziele und wirst damit unattraktiv. Wenn zu mir jetzt einer reinkommen würde und sagen, du, ich brauche jetzt einen Auftrag, ich möchte reich werden, ich muss meine Ziele erreichen, der Chef hat mir Ziele gegeben, die muss ich erreichen, dann sage ich, Freund, du musst woanders hingehen. Ich arbeite nur mit Leuten zusammen, die an dem interessiert sind, was ich brauche, aber nicht an dem, was du dann von mir bekommst. Das ist die zweite Sache, die kommt automatisch über dich. Loslassen, lass die egoistischen Sachen los. Egoismus ist nicht von Gott. Egoismus ist Eigennutz. Du stehst im Mittelpunkt. Du glaubst, der Mittelpunkt, du bist der Mittelpunkt des Lebens. Du bist der Kern der Sache, der Mittelpunkt. Und alles dreht sich um dich. Aber das interessiert keinen. Deswegen kauft keiner bei dir, weil du reich werden möchtest. Bei mir hat noch nie einer gekauft, weil er in der Zeitung gelesen hat, ich möchte kein Millionär werden. Müssen wir ihm doch dabei helfen, dem armen Karl. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Loslassen. Diene den Menschen. Lass Gott durch dich hindurch fließen. Das, was aus dir hinaus das fließt, was die Menschen suchen. Wenn aus dir hinaus das fließt, was die Menschen suchen, mein Freund, dann suchen die Menschen dich. Die Menschen suchen dich. Wenn du hast, was andere Menschen suchen, brauchst du die Menschen nicht mehr suchen, weil die Menschen dich suchen. Nur mal. Wenn du hast, was die Menschen suchen, brauchst du die Menschen nicht mehr suchen, weil die Menschen dich suchen. Wenn du die einzige Tankstelle bist von Chemnitz, du brauchst keine Vertriebsabteilung, keine Werbeabteilung, nichts. Empfehlungsmarketing läuft so schnell, dass da bis noch Geier heraus die Autos stehen und sich bei der Tankstelle anstellen. Weil du hast, was die Menschen suchen, darfst du die Menschen nicht mehr suchen, weil die Menschen dich suchen. Hast du das, was die Menschen suchen? Erleben sie bei dir das, was sie gerne erleben möchten mit einem Lieferanten? Okay? Ich habe alle Fehler selbst gemacht. Ich bin kein Theoretiker auf dem Gebiet. Ich mache immer noch Fehler. Nur das macht nichts. Immer wieder werde ich erinnert. Immer wieder. Immer wieder wachse ich an diesen Dingen. 55 Jahre, davon bin ich 40 Jahre gläubig, Christ, entschieden Christ. Habe als ungläubiger Unternehmer meine Erlebnisse gehabt und als gläubiger Unternehmer meine gewaltigen Erlebnisse gehabt. Ich frage öfters beim Seminar, was ist die Berufung einer Biene? Was ist die Berufung einer Biene? Und meistens frage ich zuerst einen Mann und die Männer sagen meistens Honig produzieren. Weil die Frauen fragen, kriegen eine bessere Antwort. Meistens. Die sagen meistens bestäuben, befruchten. Blüten, bestäuben. Das ist genau die Berufung einer Biene. Und dieselbe Berufung haben wir. Die Berufung der Biene ist nicht, Honig zu produzieren. Das ist das Ergebnis. Die Berufung einer Biene ist, hinauszufliegen in die Wälder und Wiesen, um zu befruchten, zu bereichern, um zu segnen. Als Gegenleistung kriegt die Biene was? Nektar. Was tut die Biene mit dem Nektar? Sie bringt ihn heim zur Königin. Was tut die Königin mit dem Nektar? Sie macht Honig draus. Sie hat eigene Honig. Produktionsabteilung. Wenn aber der Nektar fehlt, kann die Honigproduktionsabteilung kein Honig produzieren. Der Nektar fehlt aber, wenn die Biene nicht weiß, was ihre Aufgabe ist. Die Aufgabe der Biene ist befruchten, bereichern, segnen, bestäuben. Wenn die Biene ausfällt, wenn die Bienenvölker alle tot werden, sind 70% aller Supermärkte, Regale leer. Weil das, was die Biene tut, hat Auswirkungen rundherum. Auf jeden Baum, jede Frucht da draußen, etc. Freund, wir haben dieselbe Berufung wie die Biene. Wir haben genau dieselbe Berufung wie die Biene. Hinausgehen in die Welt und zu segnen, zu bereichern, zu befruchten, zu inspirieren, zu ermutigen, zu bestäuben, wenn du willst. Wenn du das gut kannst, kriegst du viel Nektar. In der Wirtschaft nennt man das Geld. Und du kommst dann zurück, darfst eine Rechnung schreiben, kommst zurück. Und was tut dann der Unternehmer mit dem Geld, wenn er eine Rechnung geschrieben hat? Und mit dem Geld, das dann überbleibt? Manche bringen es zur Bank, weil sie Angst haben, sie müssen ja sparen. Aber die guten Unternehmer reinvestieren. Sie reinvestieren in die Bienen. Sie reinvestieren, sie reinvestieren. Die Bienen bringen nichts auf die Bank. Auch der gute Unternehmer reinvestiert. Er reinvestiert. Selbe Berufung, selbe Prinzip. Wir sind berufen zum Segnen, wir sind berufen zum Befruchten, wir sind berufen zum Bereichern, wir sind berufen zum Inspirieren. Egal in welcher Branche du tätig bist, immer dasselbe. Denk mal drüber nach. Okay. Woher nimmst du denn dein Saatgut? Du brauchst ja Saatgut, oder? Da gilt die Frage, was hast du denn in deinem Haus? Was hast du denn in deinem Haus? Lesen wir 2. Könige. Haben wir schon mal gelesen, glaube ich, vor einigen Stunden. 2. Könige, Kapitel 4, Vers 1. Eine von den Frauen der Prophetenjünger wandte sich laut rufend an Elisha. Mein Mann, dein Knecht ist gestorben. Du weißt, dass dein Knecht gottesfürchtig war. Nun kommt der Gläubiger, um sich meine beiden Söhne als Sklaven zu nehmen. Elisha fragte sie, was kann ich für dich tun? Sage mir, was hast du denn in deinem Haus? Der Prophet hat die Witwe gefragt, was hast du denn in deinem Haus? Sie antwortete, deine Magd hat nichts im Haus. Weißt du, Frauen sagen, oh, sie haben nichts im Haus. Deine Magd hat nichts im Haus, steht da, als nur einen Krug Öl. Da sagte er, geh und erbitte dir auf der Gasse von allen deinen Nachbarn leere Gefäße, aber nicht wenige. Dann geh heim, verschließ die Tür hinter dir und deinen Söhnen, gieß Öl in alle diese Gefäße und stell die gefüllten Gefäße beiseite. Sie ging von ihm weg und verschloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen. Diese reichten ihr die Gefäße hin und sie füllten ein. Als alle Gefäße voll waren, sagte sie zu ihrem Sohn, bring noch ein Gefäß. Er antwortete, keins mehr da. Da floss das Öl nicht mehr. Sie aber kam und erzählte es dem Gottesmann. Dieser befahl ihm, geh, verkauf das Öl und bezahl deine Schuld. Von dem, was dann übrig bleibt, magst du mit deinen Söhnen leben. Also was hat die Frau, die Witwe im Haus gehabt? Einen Krug Öl. Das war das Saatgut. Das war das Samenkorn. Sie ist dem Wort Gottes gefolgt, was der Prophet ihr gesagt hat, hat die Gefäße aufgestellt und mit dem Gefäße aufstellen hat sie Gott die Möglichkeit gegeben, diese alle zu füllen. Was will ich damit sagen? Erstens einmal zwei Dinge möchte ich sagen an der Stelle. Was hast du in deinem Haus, mit dem du bisher nichts tust? Und was hast du in deinem Haus als letzte Reserve? Nimm es als Saatgut. Freund, wenn etwas zu wenig ist, dass man es nicht Ernte nennen kann, dann machst du wenigstens ein Saatgut draus. Und du beginnst einen neuen Multiplikationsprozess. Und das Zweite, was ich da sagen möchte, ist die Gefäße. Die muss Gefäße aufstellen. Kürzlich hat mir jemand gefragt, was sind Gefäße? Ja, ganz einfach, ein Geschäftsmodell. Du brauchst ein Geschäftsmodell. Wenn du willst, dass Gott dich wirtschaftlich finanziell segnen sollte, brauchst du ein Geschäftsmodell. Aus deinem Talent musst du eine Problemlösung formen. Talent kultivieren, daraus eine Problemlösung machen. Und damit die Problemlösung die Zielgruppe erreicht, dort wo eben dann der Return on Investment kommt, wenn die Zielgruppe erreicht, dann brauchst du, damit es die Zielgruppe erreicht, brauchst du ein Geschäftsmodell. Wenn das Geschäftsmodell fehlt, kann Gott dir keine Kunden schicken. Wenn das Gefäß nicht aufgestellt wird am Markt, kann Gott es nicht füllen. Über das Thema haben wir auch in der Bibelschule schon, glaube ich, einmal ausführlicher gesprochen. Wohin soll ich investieren? Was ist für mich der richtige Ackerboden? Wichtige Frage. Dort, wo Gott ist. Immer dort, wo Gott ist. Immer dort, wo du die Hand Gottes ist. Haben wir schon besprochen. Schau, wo die Hand Gottes ist. Verbinde dein Geld, das du verdienst, mit der Salbung Gottes, dort, wo die Power, die Kraft Gottes wirksam ist, sichtbar wirksam ist. Investiere dort, wo Gottes Diener mit Salbung auftreten, nicht so langweilige Predigten halten. Investiere dort, wo der Prediger gesalbt ist, die Kraft Gottes auf ihm hat und du spürst es als Zuhörer. Investiere dort, wo die Salbung ist, nicht in der religiösen Wüste. Freund, so viele von euch investieren immer noch in die religiöse Wüste hinein. Haben wir immer dort gespendet. Immer dort gespendet. Ja, was ist denn zurückgekommen? In der Wüste wächst nichts. Auch nicht in der religiösen Wüste. Gehen wir zu Galater Kapitel 5. Lesen wir Galater Kapitel 5. Galater Kapitel 5, Vers 6. Denn in Christus Jesus kommt es nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein, sondern darauf, dass den Glauben zu haben, der in der Liebe wirksam wird. Ihr wart auf dem richtigen Weg. Wer hat euch gehindert, weiter der Wahrheit zu folgen? Was man auch gesagt hat, um euch zu überreden, es kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Es ist so wichtig, dass du dich nicht verwirren lässt. Du musst dranbleiben, immer dort bleiben, wo Gott ist. Sauerteig ist, sagt er was. Muss ich was zeigen, Markus. In Markus Kapitel 8, glaube ich, ist es. Ja. 8, Vers 14. Die Jünger hatten vergessen, bei der Abfahrt Brote mitzunehmen. Nur ein einziges hatten sie dabei. Und er warnte sie. Gebt Acht, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Sie aber machten sich Gedanken, weil sie kein Brot bei sich hatten. Er sagte, no, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Der Sauerteig der Pharisäer ist der religiöse Geist. Der Sauerteig des Herodes ist der Geist des Weltsystems. Vor dem sollen wir uns hüten. Wir sollen uns hüten vor religiösem Zeug, vor religiösen Lehren, die eher den Mangel besprechen, als das, was Gott tun möchte auf dieser Erde. Lesen wir weiter. Sie aber machten sich Gedanken, weil sie kein Brot bei sich hatten. Als er das merkte, sagte er zu ihnen, was macht ihr euch darüber Gedanken, dass ihr kein Brot habt? Begreift und versteht ihr immer noch nicht? Ist denn euer Herz verstockt? Habt ihr denn keine Augen, um zu sehen und keine Ohren, um zu hören? Erinnert ihr euch nicht, als ich die 5 Brote für die 5000 brach, wie viele Körbe voll Brotstücke habt ihr da aufgesammelt? Sie antworten 12. Und als ich die 7 Brote für die 4000 brach, wie viele Körbe voll habt ihr da aufgesammelt noch? Ja? Sie antworten 7. Vers 21, da sagt er zu ihnen, versteht ihr immer noch nicht? Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das sind die, die euch vom Glauben wegbringen und in die Religion führen wollen. Hütet euch vor dem Sauerteig des Herodes. Das ist das Weltsystem, das eher nehmensorientiert ist als gebensorientiert ist. Hütet dich davor. Und dann beginnen die Dinge sich zu multiplizieren. Es ist so wichtig, dass wir uns mit diesen Fragen einfach beschäftigen. Sei immer dort mit deinem Geld, wo Gott am Wirken ist. Und du wirst eine Multiplikation erfahren. 5000 hat er mit 5 Brote gespeist und dann noch 12 Körbe aufgesammelt. 4000 hat er mit 7 Broten gespeist und dann noch 7 Körbe aufgesammelt. Freund, würdest du in so ein Business investieren? Natürlich. Wo Gott ist, gibt es Multiplikation. Wo der Mensch glaubt, dass er gescheit ist als Gott, muss er im Schweiße des Angesichtes sein Brot verdienen. Was ist ein guter Verwalter? Nur ein paar Gedanken dazu. Du möchtest ein guter Verwalter sein? Wir haben gesagt, wer ein guter Verwalter ist, der wird über Größeres gesetzt. Du hast aus einem Talent 10 gemacht. Gut gemacht, mein treuer Knecht, hat er gesagt. Du warst dem Kleinen treu, dich kann man Großes anvertrauen. Was ist ein guter Verwalter? Ein guter Verwalter investiert niemals in einen Narren. Er ist nicht dumm. Warum soll ich in einen Narren investieren? Die Bibel sagt, jeden Menschen, der frevelt, über Gott frevelt, ist ein Narr. Warum soll ich in einen Frevler investieren? Ein guter Investor schaut sich nämlich seinen Ackerboden an. Er schaut sich immer den Ackerboden an. Der Bauer schaut sich den Ackerboden an. Wenn der Bauer einen Acker pachtet vom Nachbarn oder von irgendjemand anderen, schaut er auf die Qualität des Ackerbodens, bevor er dort sein Saatgut hinschmeißt. Schau auf das Herz der Menschen, in die du dich investierst. Schau das Herz an. Das Herz ist der Ackerboden. Reproduziert oder ist es verhärtet? Ein guter Verwalter würde nie in einen Narren investieren, in einen Frevler investieren. Schau dir die Menschen gut an. Du verwaltest nämlich den Reichtum Gottes. Schmeiß ihn nicht auf den Parkplatz oder auf die Fallstraße. Ein guter Verwalter lässt sich von Gott zeigen, wo sein Investment das Reich Gottes am stärksten vorwärts bringt. Nicht die Menge ist es, die du spendest, sondern die Qualität des Ackerbodens, auf den du deinen Samenkorn legst. Du kannst 100 Tonnen auf den Parkplatz schmeißen und es kommt nichts hervor. zubetoniert. Du kannst 1000 Kilo auf einen fruchtbaren Ackerboden, qualitativen Ackerboden legen und reichste Ernte einfahren. Schau dir gut den Ackerboden an, wo du investierst, wo du das investierst, was Gott dir anvertraut hat. Setze dein Geld ein im Austausch gegen Seelen. Wo werden Menschen erreicht? Wo werden Menschen gestärkt? Wo werden Menschen weitergeführt in ihre Berufung? Wo werden Menschen zu Jüngern Jesu gemacht? Wo werden sie aufgebaut, gestärkt, inspiriert? Wo werden sie gelehrt, wer sie in Christus sind? Es gibt so viele Prediger, Freunde, die reden ein ganzes Jahr nicht drüber, was das heißt, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Die reden ein ganzes Jahr nicht drüber, was Leib Christi ist und was dem Leib Christi als Erben Gottes gehört. Reden sie ein ganzes Jahr nicht drüber. Sie tun eher die Leute warnen davor, dass sie ja nichts falsch machen und ja nicht sündigen und ja brav sind und. Und der Zuhörer geht weg am Sonntagmittag mit Schuldgefühlen, ich habe schon wieder nicht geschafft, hoffentlich schaffe ich es die Woche. Freund, Gott hat dich begnadigt. Gott hat sie alle begnadigt. Nein, bau die Menschen auf. Wer bin ich in Christus aus der Sicht Gottes? Was ist die Perspektive Gottes aus seiner Sicht, wenn er an mich denkt? Er denkt, wenn er an mich denkt, Leib Christi. Verstehst du es? Nicht die Menge deines Geldes ist es, was du spendest, kannst mehrmals Loch lesen in der Schrift, sondern die Qualität des Ackerbodens, in den du investierst. Von dort kommt die Ernte zurück. Setz dein Geld ein im Austausch gegen Seelen. Wo werden Menschen erreicht? Gott gab dir Talente, um damit Geld zu verdienen, damit du dann das Geld für den Aufbau des Tempels einsetzen kannst. Reinvestiere immer wieder in Menschen. Was machst du mit deinem Talent? Ist Gott dir geschenkt oder das Samenkorn? Dein Talent ist ein Samenkorn, was machst du damit? Ein guter Leader, mein Freund, ist ein Talentespezialist. Er hat die Fähigkeit, er schaut den Menschen an und sieht das Potenzial. Und weil er das Potenzial sieht, das Samenkorn ist Potenzial. Wenn er das Potenzial eines Menschen sieht, beginnt er in diesen Menschen zu investieren. Und auf einmal hat er einen einzigartigen Mitarbeiter im Haus. Er heiert Talente. Nicht irgendwelche Leute, die Arbeit verrichten. Nein, wir investieren uns in Talente, die Gott den Menschen gegeben hat. Damit die Menschen mit Talent aufwachsen, aufblühen, Frucht bringen können. Und das, was wir dabei verdienen, reinvestieren wir wieder in Menschen. In den Aufbau des Leibes Christi. Epheser Kapitel 4. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Deshalb ist unser Auftrag auf dieser Erde, das Wort Gottes weiterzutragen, aber auf eine Art und Weise, wie Menschen es verstehen, wie sie es auch umsetzen können. Verstehst du, nicht einfach so theoretische Schriftstellen hinschmeißen oder einfach ein paar Bibelstellen vorlesen und nicht erläutern. Wir sollen es verstehen, steht hier. Versteht ihr immer noch nicht, dass ich kein Problem habe, sagt er hier zu den Jüngern, dass ich kein Mangelproblem habe. Ich mache aus fünf Broten, schweiße ich 5000. Und 12 bleiben über, 12 Körbe voll. Wir müssen Gott verstehen, wie sehr er danach strebt, uns zu segnen. Er möchte uns helfen. Die Frage ist, lässt du dich helfen? Kann man dir überhaupt helfen? Trägst du irgendwie daran bei, dass Menschen die Botschaft bekommen? Verstehst du, bist ein Missionar. Das heißt aber nicht, dass du selber irgendwo hinfliegen musst, um dort im Urwald irgendjemanden zu evangelisieren. Nein, du kannst auch jemanden senden, einen Missionar senden, ihm die Reisespesen bezahlen und. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du senden kannst. Wir haben letztes Jahr 7000 Bücher verschenkt mit dem Titel Gottes Plan steht fest. Viele von euch haben uns dabei geholfen. Wir haben sogar das Porto bezahlt, um das den Leuten zu schicken. Sogar in die Schweiz, stell dir vor, Die wollen so viel Porto, das spielt aber keine Rolle. Gott hat kein Porto-Problem. Du kannst mithelfen, dort und dort und dort, als Missionar. Du bist ein Missionar. Du bist nicht nur ein Missionar, wenn du ins Flugzeug sitzt. Oder wenn du wohin fährst und dort einen neuen Dienst eröffnest. Du bist auch ein Missionar, wenn du Leute aussendest mit deinem Geld. Wenn du Dinge finanzierst, damit die Botschaft hinter die Haustür bekommt. Dein Erfolg beginnt ja zu Hause, oder? Im Herzen der Menschen. Gute Nachricht gehört in jedes Haus. Ein guter Verwalter ist jemand, der den Anweisungen des Eigentümers folgt. Haben wir alles besprochen. Ich möchte es nur noch wieder mal vertiefen. Wenn du etwas anvertraut bekommst, was dir nicht gehört, und das ist eigentlich alles, was du hast, dann sollst du das damit tun, was der Eigentümer tun würde damit. Und der wird dich über Große setzen. Geld ist jetzt das Problem. Unsere Verwaltereigenschaft. Unser Denken über Geld ist das Problem. Unser Mangeldenken ist das Problem. Du könntest so vieles tun, wenn du nicht denken würdest sofort, hab kein Geld. Könntest so vieles tun. Gott gibt dir das Geld, wenn du das Richtige damit tust. Du gehörst Gott. Das haben wir uns so einig, oder? Wir gehören Gott. Wir gehören uns nicht selbst. Wir haben nichts dafür getan. Wir haben uns nicht selber erschaffen. Wir gehören Gott, unserem Schöpfer. Wenn aber wir Gott gehören, gehört auch unser Geld Gott. Und vergiss nie, Gott hat nur ein Projekt, Tempelbau, in Menschen investieren. Der Rest ist auch unser einziges Projekt. In unsere Mitarbeiter, in unsere Kunden zu investieren. Nie vergessen, Wirtschaft und Glaube gehören absolut zusammen. Die Wirtschaft ist die Möglichkeit, den Glauben hinauszutragen in die Welt. Lukas 16 sagt, macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammons. Lukas 16, kannst du nachlesen. Haben wir mal besprochen vor ein paar Wochen. Ausführlich. Macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammons. Mit dem Geld dieser Welt. Gott hat nur ein Projekt, Tempelbau. Investiere in dieses Projekt. Wer immer sein Geld mit Gott verbindet, sein Geld, der glaubt, dass es seins ist, mit Gott verbindet, beginnt einen Multiplikationsprozess. Wer immer sein Saatgut mit dem Ackerboden verbindet, beginnt einen Multiplikationsprozess. Der Ackerboden gehört Gott. Er stellt ihn dir zur Verfügung. Wenn aber das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wie Jesus das gesagt hat, hat er über sich selbst gesprochen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, hat er gesagt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Das Samenkorn war Sohn Gottes, Jesus Christus, gestorben, auferstanden und eine riesige Multiplikation hat stattgefunden seit 2000 Jahren. Wer immer sein Geld mit Gott verbindet, multipliziert. Das Projekt Gottes heißt, die Gnade Gottes muss unters Volk. Geht hin in alle Welt. Die letzten Worte, die er gesagt hat, Markus Evangelium. Die letzten Worte, die er gesagt hat, in Markus Evangelium, Markus 16. Markus 16, da sagt er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt, im Vers 15 fange ich an, dann sagt er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, dem kannst du nicht helfen. Durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen, tödliches Gift trinken oder geimpft werden müssen, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen sich in ihre Gebetskreise zurück und diskutierten darüber, ob sie das wirklich tun sollten. Na, das steht nicht da. Da steht, sie aber zogen aus und predigten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die Verkündigung durch die Zeichen, die er, der Herr, durch dich geschehen ließ. Und in Matthäus, die letzten Worte von Jesus, Auftrag. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum geht zu allen Völkern, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch, alle Tage, bis ans Ende der Welt. Das ist das, was ich tue. Und ich weiß, dass das auch dein Auftrag wäre. Entweder selber zu tun oder die, die das Wort verkündigen, finanziell auszusenden. Und du bist ein Missionar. Automatischer Missionar. Der finanziert, kriegt denselben Lohn mindestens, wie der selber geht. Vergiss das nicht. Viele sind immer noch so beschäftigt damit, sich selbst zu versorgen. Und kommen gar nicht dazu, den Bund Gottes zu erleben. Viele, ich sag's noch einmal, viele sind damit beschäftigt, sich selbst zu versorgen, weil sie nicht wissen, dass sie einen Bund haben mit dem lebendigen Gott. Und die persönliche Versorgung des Bündnispartners, dich und mich, ist ein Erbrecht, das zum neuen Bund dazugehört. Das Beste, was du für Gott tun kannst, ist, ein Kanal zu sein für das, was Gott den Menschen bringen möchte. Das Beste, was wir Gott tun können, Gott durch dich arbeiten lassen, nicht du für ihn. Das machen religiöse Leute, die wollen immer was für Gott tun und wissen, niemals genug getan haben. Nein, stell dich verfügbar, dass Gott durch dich fließen kann. Durch dich fließen kann. Wenn er durch dich hindurch fließt, dann bleibt bei dir genügend hängen. Das verspreche ich dir. Das Beste, was du mit Gott tun kannst, ist, ein Kanal zu sein für das, was er den Menschen bringen möchte. Konzentriere dich darauf, ein reiner Kanal zu sein, durch den Gott gerne fließen lässt. Und in dir muss brennen, wenn du andere entzünden möchtest. In dir muss dasselbe brennen, was in Gott brennt. Das Feuer Gottes weitertragen in die Welt. Das ist unsere Aufgabe. Brandstifter zu sein. Jesus hat gesagt, ich wünschte mir, dass es schon brenne auf dieser Erde. Wir sind Brandstifter, wir setzen die Bibel on fire. Wir setzen die Menschen on fire. Bist du auch Brandstifter? Oder läufst du frustriert durch die Gegend und wunderst dich, warum keiner mit dir gerne redet, weil du so frustriert bist? Es muss, bevor Gott dir etwas anvertraut, muss er sehen, dass die Vision des Reiches Gottes auch wirklich brennt in dir. Wir müssen uns als Leib Christi auf das Erreichen der Welt fokussieren. Auf das Erreichen der Welt fokussieren. Nicht Christen recyceln von einer Gemeinde in die andere. Das bringt überhaupt nichts. Das bringt kein Wachstum des Leibes Christi. Wir müssen uns in die Menschen investieren. Dann gibt's Wachstum. Also, wenn du nur recyceln tust, Christen recyceln tust, die Leute beschäftigst, die von der Gemeinde kommen, ein bisschen bei dir bleiben, in die nächste Gemeinde gehen, etc., Christen recyceln, nennt man das auf Deutsch, dann wird Gott diese Gemeinde nicht lange finanzieren. Denn zum Recyceln braucht er niemanden. Er gibt aber jedem gerne Geld, der die Welt erreicht, mit seiner Botschaft. Geht hin in alle Welt, hat er gesagt. Bringt den Menschen die gute Nachricht. Sagt den Menschen, sie sind begnadigt. Begnadigt, absolut begnadigt, geheilt und begnadigt. Er hat all unsere Schuld und Sünde getilgt, begnadigt, all unsere Krankheiten und Leiden geheilt, aus Gnade. Er finanziert die mit Begeisterung, die in die Welt gehen und dort die Menschen erreichen. Verstehst du mich? Es ist so einfach, so logisch. Vielleicht lesen wir noch Sprüche Kapitel 8. Sprüche Kapitel 8. Denk einfach einmal drüber nach, über diese Dinge. Hör dir diese paar Stunden mehrmals an, damit es hineinsackt in dein Herz. Sprüche 8, Vers 17. Ich liebe alle, die mich lieben. Und wer mich sucht, der wird mich finden. Reichtum und Ehre sind bei mir, angesehener Besitz und Glück. Meine Frucht ist besser als Gold und Feingold. Mein Nutzen übertrifft wertvolles Silber. Ich gehe auf dem Weg der Gerechtigkeit, mitten auf den Pfaden des Rechtes, um denen, die mich lieben, Gaben zu verleihen und ihre Scheunen zu füllen. Gott will unsere Scheunen füllen. Nochmal. Gott will unsere Scheunen füllen. Sprüche 8, Vers 17. Ich liebe sie alle, die mich lieben, und wer mich sucht, der wird mich auch finden. Reichtum und Ehre sind bei mir. Angesehener Besitz und Glück ist bei mir. Meine Frucht ist besser als Gold und Feingold. Mein Nutzen übertrifft wertvolles Silber. Ich gehe auf dem Weg der Gerechtigkeit, mitten auf dem Pfaden des Rechts, um denen, die mich lieben, Gaben zu verleihen. Er will dich beschenken. Und deine Scheunen zu füllen. Weißt, aber geben kann auch Sünde sein. Römer 14, Vers 23. Denn alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Römer 14, 23. Such dir das in deiner Schrift. Denn alles, was nicht aus Glauben geschieht, aus dem Bewusstsein des Glaubens, aus der Erkenntnis, wer du in Christus bist, musst du heraus agieren. Wenn du nicht weißt, was es heißt, nicht mich lebe, Christus lebt in mir, dann macht die Bibelschule die 100 Lerneinheiten. Sie lohnen sich, absolut, damit du weißt, welche Rechte du hast im Leib Christi und auf dieser Erde da draußen. Und aus dieser Erkenntnis heraus bist du ein fröhlicher Geber. Wenn du gibst und gar nicht glaubst ans Geben, aber nur gibst, weil du musst, nein, Paulus, das ist Sünde, Römer 14, 23. Nein, du musst es wissen, warum. Fröhliche Geber. Vielleicht noch eine kurze Wiederholung. Gott hat nur ein Projekt, das nennt man Tempelbau. Wir brauchen ein Bewusstsein, nur Tempelbau. Der Mensch ist der Tempel Gottes. Der Leib Christi ist der Tempel Gottes. Nicht jeder Mensch. Der Leib Christi, dessen Haupt Jesus Christus ist. Wir brauchen ein Bewusstsein der Verwalterschaft. Wir sind Verwalter auf dieser Erde. Wenn du guter Verwalter bist, wird dir viel anvertraut. Unser größtes Hindernis heißt Habsucht. Habsucht, die Wurzel allen Übels, nicht loslassen können. Oder gierig sein, geizig oder gierig sein. Das ist das größte Übel. Die Übel, Habsucht ist die Wurzel allen Übels. Vergiss nicht, das Gesetz von Saat und Ernte gilt in jedem Bereich des Lebens, nicht nur für einen Bauer. Der beste Ackerboden, den du finden kannst, für deine Gaben, für dein Talent, für dein Geld, für deine Zeit, ist der Leib Christi. Aufbau des Leibes Christi, Tempelbau. Großzügigkeit ist das, was Gott uns vorlebt, jeden Tag aufs Neue. Und wir sollen denken und handeln, wie Gott denkt und handelt. Großzügig. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Und Gott gibt Samen dem Seemann. Wenn du nicht säst, sondern das Saatgut nimmst und draus ein Brötchen backst, aber nicht auf den Acker bringst, wo es hingehört, nicht die Gebrauchsanleitung folgst, wird er dir kein weiteres Samenkorn anvertrauen. Gott tut das, was du nicht kannst. Du tust das, was Gott nicht tut. Diese Kooperation, diese Zusammenarbeit im täglichen Leben, Montag bis Sonntag, Gott tut das, was du nicht kannst, und das ist viel. Du tust das, was Gott nicht tut, das ist relativ wenig. Aber er braucht uns, den Leib, durch den er wirksam werden kann. Das Haupt braucht den Leib, durch den er auf dieser Erde wirksam werden kann. Vergiss das nicht. Und ich wünsche dir wirklich, und ich bete dafür, dass es mehr und mehr und mehr und mehr Christen gibt, die wissen, worum es geht. Und auch bereit sind, diesen Lifestyle zu leben. Und du glaubst gar nicht, Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Das sind die, die diesen Lifestyle leben. Und ich gehe davon aus, dass du einer davon bist oder wenn noch nicht, sehr bald einer wird, weil du Erkenntnis gewonnen hast darüber, wie es funktioniert. Die Gesetze des Lebens funktionieren. Hundertprozentig. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Wir beten für dich in Jesu Namen und wir sehen uns nächste Woche.